Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DJE Zins und Dividende.
Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein tiefroter Montag an der Wall Street, belastet durch den Dominoeffekt aus Asien. Man fürchtet einen möglichen Kollaps des Immobiliengiganten Evergrande in China. Das ist dann aber auch schon die an sich interessante Story, denn eigentlich gibt es an diesem Montag keine neuen makroökonomischen Meldungen, die diesen Einbruch begründen würden. Der Markt bricht ein, weil er einbricht. Und das könnte ein Signal sein, dass der Boden kurzfristig gar nicht so weit entfernt ist. Happy Monday! Ich meine, minus fast 700 Punkte. Wie happy kann der Montag sein? Es ist Montag und wir sind 700 Punkte im Minus, fast 700 Punkte. Wenn man sich den Chart mal anschaut im S&P 500, dann sehen wir zum einen, dass der langfristige Aufwärtstrend jetzt gebrochen ist. Und wir sehen, dass im Zuge des Optionsverfallstermins am Freitag, wir hatten ja im Prinzip 3-4 Monate lang immer das gleiche Strickmuster, sehr schwach hinein in den Optionsverfallstermin, dann der Test des 50-Tage-Durchschnitts und dann Bounce nach oben. Dieses Mal ist der 50-Tage-Durchschnitt gebrochen. Und es ist durchaus denkbar, dass der S&P den 100-Tage-Durchschnitt bei 4.300 Punkten testen wird. Eins aber noch gleich vorweg, bevor wir eintauchen in die vielen Themen. Und das ist die für mich heute am spannendsten, die spannendste Entwicklung. Nämlich die Tatsache, dass die Kursschwäche, die wir heute sehen, nicht verursacht wird durch irgendein besonders großes neues Ereignis. Alle Faktoren, die den Markt angeblich nach unten ziehen, sind Faktoren, über die wir seit Tagen berichtet haben. Also im Grunde keine Neuigkeit. Evergrande spielt hier natürlich heute auch eine große Rolle. Der chinesische Aktienmarkt ist am Montag, heute also und am Dienstag geschlossen. Hongkong ist geöffnet und ich werde gleich nochmal gezielt auf Evergrande und die China-Risiken eingehen, zumal wir hier nun tatsächlich auch einen Domino-Effekt sehen. Wie dem auch sei, sind das keine Neuigkeiten und das finde ich insgesamt am spannendsten, denn die eigentliche Neuigkeit heute ist die Abwesenheit von makroökonomischen Ereignissen. Und die Tatsache, dass die Action und die Headlines heute vor allen Dingen auf den Bewegungen des Marktes selber basieren, nicht auf neuen makroökonomischen Ereignissen. Und das sagt mir zumindest, so reagiere ich darauf. Ihr wisst, dass ich short war mit Vola Long vergangene Woche. Ich habe einen Teil am Freitag eingedeckt und werde heute am Vormittag den Rest meiner Short-Positionen und Long-Vola-Positionen schließen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir eine technische Gegenbewegung bekommen, die ich dann, und um es gleich vorweg zu sagen, auch nach wie vor verkaufen würde. Denn die makroökonomischen Themen, die immer noch im Raum stehen, werden uns wahrscheinlich noch zumindest bis zu Beginn der Berichtssaison, also sagen wir etwa noch 4 Wochen, begleiten. Nämlich die Tatsache, dass wir viele Headlines haben über mögliche Steueranhebungen. Wir hatten am Wochenende eine Story in dem von Axios, dass der demokratische Senator Manchin gerne den gesamten Abstimmungsprozess von Bidens gigantischem Wirtschaftspaket verschieben würde, und zwar auf das Jahr 2022. Das wäre eine weitere massive Niederlage für die Biden-Administration. Und vor allen Dingen bedeutet das natürlich für den Markt, dass ein Stimulusfaktor weniger in naher Zukunft greifbar ist. Wir haben die Debatte um die Anhebung der Schuldendecke. Janet Yellen betont erneut und fordert erneut im Wall Street Journal auf, dass man einer Anhebung zustimmen sollte. Und wir haben, und das ist nicht zu unterschätzen, das Thema des Fiscal Cliffs. Dazu auch gleich ein bisschen mehr. Aber schlagen wir den Bogen zu China und schauen uns die Headlines dort an, die den Markt mit belasten. Also nochmal, der chinesische Aktienmarkt ist geschlossen, Hongkong ist offen und wir sehen hier, dass die Aktien von Evergrande am Montag erneut etwa 19% verloren haben. Ihr wisst, dass in dieser Woche große Zahlungen, Zinszahlungen anstehen, die Evergrande nicht leisten kann. Wir haben das letzte Woche in der Opening Bell schon debattiert, dass vor allen Dingen hier die Dominoeffekte nicht zu unterschätzen sind. Tatsächlich sehen wir das jetzt auch ansatzweise in dem Markt für hochverzinste Unternehmensanleihen in China beispielsweise. Wenn wir uns diese in der Tat etwas komplexere Grafik mal anschauen, dann sehen wir hier zum einen den Sell-off bei den hochverzinsten Unternehmensanleihen in China. Und wir sehen auch mittlerweile, in der Grafik hier sind zum Beispiel die Bankaktien mit beinhaltet. Und hier sehen wir, dass auch deren Anleihen mittlerweile an Wert verlieren. Also der Dominoeffekt, ausgelöst durch Evergrande, zieht jetzt quasi seine Schatten in Asien. Dass die Ratingagentur S&P betont heute Morgen, dass es sich nicht, wie viele berichten, um einen Lehman-Event handeln dürfte. Wie dem auch sei, dürfte es auch kein Event sein, das vollends ignoriert werden sollte. Also in anderen Worten, es liegt irgendwo in der Mitte. Und das große Fragezeichen ist und bleibt, ab welchem Zeitpunkt China selbst anfangen wird zu intervenieren. Wir hatten ja letzte Woche am Freitag noch eine Story in der South China Morning Post, dass Evergrande sich nicht auf den Lorbeeren einer Staatsrettung ausruhen sollte. Das Unternehmen sei nicht too big to fail. Es drohen keine systemischen Risiken. Aber ihr wisst selber, wie es ist. Papier ist geduldig. Und wenn die Situation dort den Kapitalmarkt zunehmend destabilisiert, ist es doch durchaus denkbar, dass zumindest die chinesische Zentralbank, wie bereits in der vergangenen Woche, nochmals Liquidität einschießt. Und die Dominoeffekte sind nicht nur an den Anleihemärkten in der Region zu spüren. Wir sehen es insbesondere auch bei den Rohstoffwerten. Wenn man sich mal Eisenerz anschaut, Iron Ore wird quasi ungespitzt in den Boden gerammt. Wir haben ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Anglo American allesamt deutlich auf der Verliererseite. Wir haben natürlich auch andere Immobilienentwickler auf der Verliererseite in Asien, Henderson Land. Wir haben Sung Hung Kai auf der Verliererseite und Evergrande natürlich auch. Und auch die chinesischen Tech-Werte, Alibaba, Tencent und die Casino-Werte unter Druck. Wobei man sagen muss, dass sich die Casino-Werte jetzt doch ganz gut gehalten haben. Da merkt man eben, dass die Story in China, das Epicenter ist aktuell Evergrande, aber es geht natürlich immer noch auch um die regulatorischen Eingriffe in China. Es gab wohl eine Tagung zwischen der chinesischen Regierung und Wall Street Executives, Top-Managern der Wall Street. Und hier betont also die Regierung nochmals, dass die jüngsten regulatorischen Veränderungen die Tech-Industrie des Landes nicht untergraben soll. Es geht nicht darum, die Privatwirtschaft zu untergraben. Und es geht auch nicht darum, vom globalen Finanzsystem sich abzukoppeln. Das betont man jedenfalls, aber wie ist es immer so schön in der Liebe, ne? Taten sind wichtiger als Worte. Und von daher also zumindest noch ein Belastungsfaktor mehr. Li Auto übrigens, genauso wie NIO vor einigen Wochen, reduziert die erwarteten Auslieferungen. Deshalb, weil es einen Mangel an Halbleitern gibt. Die Problematik sei größer gewesen, als man erwartet hat. Und dementsprechend wird Li Auto genauso wie NIO nicht in der Lage sein, die Erwartungen einzuhalten. Also für meinen Geschmack schreit das förmlich danach, dass die chinesische Zentralbank durchaus eingreifen wird, um letztendlich gesehen die Lage dort wieder zu stabilisieren. Damit komme ich mal zurück zur Wall Street und nochmal zu meiner Vermutung, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber meine Vermutung, dass wir zumindest mal eine technische Gegenbewegung auch an der Wall Street in Kürze bekommen sollten. Man darf nicht vergessen, dass diese Annahme einer Korrektur ja mittlerweile fast so eine Art Standardannahme geworden ist. Wenn man sich die Kommentare von Goldman anschaut, von Morgan Stanley, von der Citigroup, von der Credit Suisse, von der Deutschen Bank in den letzten ein, zwei Wochen, alle haben es wie die Spatzen von den Dächern gepfiffen, der Markt ist reif für einen Rückschlag, mal abgesehen von den saisonalen Faktoren. Faktoren. Und diese Standardhaltung, die wir mittlerweile bekommen haben, wird jetzt ein Stück weit mit bedient. Also historisch betrachtet sehen wir eigentlich immer Rallyes in Notenbanktagungen hinein. Das wird natürlich auch das wichtige Ereignis sein in dieser Woche. Die Tagung der Notenbank, die Entscheidung an diesem Mittwoch. Übrigens liefern die Unsicherheiten aus China eine weitere Grundlage dafür, zumindest eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe vorerst auf Eis zu legen und das Ganze eben erst im November umzusetzen. Mal abgesehen davon, dass auch in den USA so manch Wirtschaftsindikator eher enttäuschend ausfiel. Das macht eben die Rede von Jerome Powell an diesem Mittwoch umso spannender. Wird er also signalisieren, dass wir in diesem Jahr eine Drosselung bekommen? Oder stellt er in den Raum, dass das Ganze erstmal datenabhängig ist und in Schwäche hinein eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu signalisieren? Das wäre auch aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Würde mich also nicht wundern, wenn die Rede von Jerome Powell eher stützend wird als alles andere. Wir haben... So, und das ist jetzt dieser Mittwoch ein weiterer Belastungsfaktor. Wir haben am Dienstag dann die Ergebnisse von Adobe, von Federal Express, am Donnerstag die Zahlen von Nike. Dazu hat sich das Anlegermagazin Barron's zu Wort gemeldet, sehr einflussreich hier an der Wall Street. Und hier wird betont, dass die Risiken von Produktionsproblemen in Vietnam, die Risiken einer insgesamt nachlassenden Nachfrage in China und die Bewertung von Nike relativ große Hürden darstellen. Hier ist man also skeptisch, was die Aktien betrifft im Vorfeld der Ergebnisse. Wir haben im Wochenverlauf auch noch einen Analystentag bei Biogen und auch von Dell. Heute Morgen übrigens hat Pfizer-BioNTech die Testergebnisse bekannt gegeben von dem Covid-Impfstoff bei jüngeren Kindern von 5 bis 11 Jahren. Die Stärke der Impfung ist etwa ein Drittel der Impfung für erwachsene Personen. Und man möchte nun umgehend eine Notfallzulassung bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde beantragen. Pfizer ist trotzdem heute Morgen schwächer, die Meldung insgesamt, aber könnte den Wert durchaus im Tagesverlauf ein bisschen mehr Rückenwind einhauchen. So, also nochmal, mein Strickmuster ist, die Zeitpunkt gekommen, ein bisschen die Shorts zu reduzieren, auf einen technischen Bounce zu setzen. Wir haben die Tagung der Notenbank am Mittwoch und aber selbst wenn wir einen Bounce bekommen, ist Vorsicht nach wie vor angebracht und ich habe es in der Opening schon gesagt, wir haben das Biden-Paket, wir haben die Schuldendecke, wir haben auch, und das ist nicht ganz unwichtig, die Berichtssaison, die erst in 4 Wochen beginnt. In 4 Wochen bekommen wir also mehr Klarheit. In der Zwischenzeit sehen wir etwas, was wir seit geraumer Zeit an der Wall Street nicht gesehen haben. Und eigentlich die logische Folgerung von all den Headlines der letzten 2, 3 Wochen. Wir haben im August, im Juli überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten gesehen. Das zeigt auch hier dieser Indikator in blau dargestellt, der Economic Surprise Index der Citigroup, der G10-Staaten. Also wie viel der gemeldeten Wirtschaftsdaten der G10-Staaten liegen über den Erwartungen, wie viel liegen unter den Erwartungen des Marktes. Und hier sehen wir, dass die Erwartungen zunehmend verfehlt wurden. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass der globalen Einkaufsmanager-Indizes der verarbeitenden Industrie ebenfalls an Dynamik verliert. Nun, wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert und wir haben Angebotsengpässe, ist die logische Konsequenz ja eigentlich auch, dass auch die Dynamik bei den Unternehmen nachlassen müsste. So, und das bringt mich zur Berichtssaison in 4 Wochen. Es ist sehr leicht, bullisch zu sein auf einen Aktienmarkt, wenn die Analysten kontinuierlich Woche für Woche die Gewinnschätzungen der Unternehmen nach oben schrauben. Das war in den letzten Wochen immer kontinuierlich der Fall, hat sich aber vor 2 Wochen geändert. Wir sehen jetzt, wenn wir uns die Grafik hier mal anschauen und der Bericht ist von DataQuest, dann sehen wir, dass die Gewinnerwartungen für den S&P im 3. und 4. Quartal nun sinken. Nicht merklich, aber in den letzten 2 Wochen um etwa 0,4%. Das hat mal vor allem eine gewisse Signalwirkung, dass wir haben ja auch einige Ertragswarnungen gesehen im Industriesektor, die Unternehmen sehr gut weggesteckt haben. Aber auch hier war klar, dass das zumindest dazu führen wird, dass die Gewinnschätzungen für den S&P stagnieren bis sinken werden. das kommt jetzt langsam und stellt natürlich auch, zumindest bis zu Beginn der Berichtssaison, einen gewissen Gegenwind dar. So, und jetzt mache ich mal einen Blick ins kommende Jahr. Und wir hatten das letzte Woche schon diskutiert, die Tatsache, dass die Kreditimpulse in dieser Welt erheblich nachlassen. Sie lassen deshalb nach, weil die Vorjahresvergleiche so unglaublich schwer zu schlagen sind. Wir sind so dermaßen zugeballert worden mit finanziellen Mitteln durch den Staat, die Kreditvergabe an, die Kreditbelastung an Unternehmen, dass allein dadurch eine sehr, sehr große Klippe zustande kommt. Und das ist, finde ich, die Story fürs nächste Jahr und stellt für mich auch das eigentliche Risiko dar. Wann sehen wir die nächste Zinsanhebung? Meines Erachtens werden wir noch sehr lange drauf warten. Da muss ich mir wahrscheinlich einen Bart wachsen lassen, bis wir wirklich mal eine Zinsanhebung bekommen. Denn die Kreditimpulse deuten eher darauf, dass insbesondere die verarbeitende Industrie im kommenden Jahr ziemlich enttäuschen wird. Und das bringt mich zu der sogenannten Fiskalklippe, die wir so oder so bekommen werden. Schauen wir uns die Statistik hier mal von Bloomberg an, dann sehen wir, wie viel Kapital, wie viel von der Fiskalpolitik im Prozentsatz im Verhältnis zur Wirtschaft reingepumpt wurde. Als Gegengewicht zu der Pandemie war das natürlich auch angebracht, aber wir sehen hier Explosionen, die in dieser Form wirklich in der Historie einzigartig sind. Man muss teilweise bis zur Nachkriegszeit zurückgehen, um einen so großen prozentualen Einfluss der Staatsaufgaben auf die Konjunktur zu sehen. So, das Problem ist aber, dass dieser Effekt natürlich erheblich nachlässt. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die Konjunktur in den Vereinigten Staaten im kommenden Jahr nur noch um 1,5% wachsen wird. Das ist ein erheblicher Rückgang, 5,7% für dieses Jahr, im kommenden Jahr zum Jahresende nur noch 1,5%. Und dieser Einbruch bei den Fiskalausgaben im Vorjahresvergleich macht einen wesentlichen Unterschied hier aus. Und damit man das nochmal einordnen kann, wie gesagt, eine wunderbare Darstellung von Goldman Sachs, dann sehen wir hier mal, was das letztendlich bedeutet. Wir werden also den größten Rückgang haben an Fiskalausgaben im Vergleich zum Vorjahr seit 1946, Guys. Wir liegen hier zwischen 1946 und 1947, 2022. Und dementsprechend also ist es nicht ausgeschlossen, dass die Konjunktur auch nennenswert im kommenden Jahr an Dynamik verliert. Das ist das kommende Jahr und untermauert einmal mehr, dass diese Phase der Extreme, die wir hatten, 2020, 2021, aber auch noch im kommenden Jahr sehr stark zu spüren sein wird. Nein, es ist nicht alles schlecht, aber es ist letztendlich gesehen ein Markt, der sehr komplex ist und der sehr stark verwischt wird durch die Einflüsse der Pandemie. Das sehen wir letztendlich nach wie vor und das wird auch im kommenden Jahr eine große Story sein. So, jetzt kommen wir mal unserer künstlichen Intelligenz. Was sagt denn Cäsar zu der aktuellen Situation? Cäsar hat die letzten Wochen das Umfeld eigentlich ganz gut manövriert, auch wenn in der letzten Woche die Volatilität sehr hoch war. Und wir hören, dass auch Cäsar jetzt deutlich vorsichtiger wird.
Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,6%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des Fed sind um 19 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex VIX ist steigend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko steigt stark an und liegt bei 61%. Für die vierte Septemberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 86%. Hingegen reduziere ich die Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie durch das gestiegene Risiko deutlich von 110% auf neu 86%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb
oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.